Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Und ich sag's euch, ich hab mir gedacht, wie lange haben wir bitte nicht mehr gepodcastet? Weil wie lange habe ich dieses hübsche Gesicht schon nicht mehr gesehen und diese hübsche Stimme vor allem nicht mehr gehört? Es war nur Freitag, glaube ich. Egal, aber dieses Wochenende einfach viel zu lang. 2 Tage ohne Bernd Schwickerath. Ich halte es kaum aus.
Völlig verständlich. Und daher Fetzer und meine Freude, die kann ich nur zurückgeben. Dich zu sehen ist immer ein absolutes Fest.
Tatsächlich haben wir jetzt gerade nochmal gesprochen, dieses Wochenende so krass viel los und jetzt gerade, also ich habe die DEL jetzt in dem Fall ein bisschen vorbereitet für die Tops und Flops, ich habe mir dann zwischendrin gedacht, gab es an einem Wochenende jetzt in dieser Saison oder überhaupt seit wir das machen, mal so viele Geschichten, so viele Einzelgeschichten auch, mitten in der Saison, wir sind ja nicht in den Playoffs, also ich glaube, diese Tops und Flops ganz vorn mit dabei, zumindest mal mit dem, was passiert ist, mal schauen, wie wir es dann umsetzen.
Zumindest mal quantitativ, sagen wir mal so, ja, genau. Was quantitativ für euch so ankommen wird, naja. Warten wir mal ab.
Ich würde ganz gern zur Abwechslung mal über diese Kölner Haie würde ich gerne mal sprechen. Die
was mit denen?
Haben wir die in letzter Zeit mal gehabt hier,
ja,
in den Tops?
Ja, die spielen ja regelmäßig mit, deswegen hatten wir mal. Ja, genau, ich habe den gewonnen wieder, ne?
Die haben gewonnen jetzt sogar am Wochenende. Ja,
genau. Endlich.
Zweimal.
Krise vorbei.
Also 14 Spaß beiseite, 14 Siege in Serie, Vereinsrekord aufgestellt und sie waren ja auch Thema bei uns in dem Best of Seven in unserem schönen Artikel, den wir immer zum Wochenende haben, als Thema der Woche. Klar, weil die Haie so gut spielen, wie das kaum eine Mannschaft eigentlich über so eine Phase in der DL-Geschichte gemacht hat. Ne? Die Adler Mannheim mit dem Rekord 15 Siege in Serie, den können die Kölner Haie jetzt einstellen, brechen. Ich sehe aktuell keinen Grund, warum die mal wieder verlieren sollten.
Nee, allen muss man sagen, sie haben jetzt beim 4-2 gegen Iserlohn am Sonntag jetzt auch nicht souverän von der ersten bis zur letzten Sekunde gespielt. Das war ein ziemlich enges Spiel, muss man sagen. Iserlohn am Ende noch auf 2-3 rangekommen, dann halt der Schuss ins leere Tor noch, dann Russell. Aber das ist auch ein Spiel, was man in der anderen Phase vielleicht mal verlieren kann. Und wie wir es ja auch schon geschrieben haben oder auch häufiger gesagt haben, wir sagen überhaupt nicht, dass das irgendwas mit Glück zu tun hat, was bei den Kölnern passiert. Aber zusätzlich zu ihrer guten Leistung fallen die Pucks halt auch gerade für sie. Und das kann natürlich theoretisch jetzt auch mal anders laufen. Also sie spielen jetzt gegen Schwenningen nächstes Spiel. Da könnten sie den Mannheimer Rekord einstellen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Aber naja, drauf wetten würde ich jetzt auch nicht.
4-2 und 4-2. 4-2 in Bremerhaven, ja. 4-2 gegen Iserlohn. Das ist ziemlich genau das durchschnittliche Haie-Ergebnis seit Anfang November. Und zwar, sie haben exakt 4 Tore pro Spiel geschossen seit dem 2. November, seitdem sie nicht mehr nach 60 Minuten verloren haben. Und eben 2 Gegentore, ein bisschen mehr sind es im Schnitt. Aber das ist so, ja, um die 2 Tore Vorsprung haben die einfach pro Spiel. Noch einmal der Hinweis auf die Best of Seven. Da haben wir ein paar Zahlen aufgeschrieben. Oder ihr schaut bei uns bei Instagram. Da gibt's einen Post zu diesen beeindruckenden Zahlen in Offensive. Defensive, überall eigentlich. Ne? Alle Mannschaftsteile, ja. Special Teams funktionieren.
Einzelne Spieler, da funktioniert irgendwie alles. Ne? Selbst wenn McLeod nicht da ist oder Snar nicht da ist oder was auch immer. Ne? Und es funktioniert irgendwie. Jetzt sind alle wieder da, auch Brückmann ist wieder da. Also klar, eigentlich gibt es wenig Gründe dafür, warum man sagt, es soll bei den Haien jetzt nicht so weitergehen. Aber keine Ahnung, ein Spiel kannst du zwischendurch immer mal verlieren, da wird die Serie halt vorbei.
Wie hoch sind die Haie in deinem Meisterschaftsfavoriten-Ranking?
Also man muss natürlich sagen, ich finde dadurch, dass die Haie so stark sind und so viel gewinnen, geraten andere Clubs so ein bisschen in den Hintergrund. Ich finde die Münchner auch extrem stark aktuell und würden die Haie da nicht so vorne wegmarschieren, würde wahrscheinlich alles über München reden, dass da endlich quasi der Umbruch geschafft ist. Und jetzt ist auch, da kommen wir zu unserem zweiten Top, Kai Wissmann wieder da. Das heißt, die Berliner sind jetzt auch eine andere Mannschaft. Gut, sie haben natürlich jetzt direkt mal verloren mit Wissmann, aber das heißt ja nichts. Wenn Olympia vorbei ist und dann sortiert sich das da alles neu in Berlin, sehe ich die auch nach wie vor ganz oben mit dabei. Aber wenn wir das vergleichen mit dem, was wir vor der Saison gesagt haben oder vor der vergangenen Saison oder vor der davor, da war Berlin ja immer so mit weitem Abstand der klare Topfavorit. Aktuell würde ich sagen, Köln, München, einen kleinen Tick vor Berlin. Aber das kann sich natürlich alles wieder ändern.
Und du kannst jetzt auch nicht mehr sagen, ja, die Kölner Haie, die müssen es erstmal in den Playoffs beweisen. Die haben es ja letztes Jahr in den Playoffs bewiesen, bis zu diesem Finale gegen die Eisbären Berlin. Oder sagen wir mal, das zweite Spiel oder die ersten 2 Spiele waren noch okay, dann diese 3 jeweils 0-7 Niederlagen gegen die Eisbären, aber ich sehe halt die Kölner Haie dieses Jahr besser aufgestellt und bis ins Finale haben sie es letztes Jahr schon, genau, letztes Jahr haben sie schon bis ins Finale geschafft und vielleicht haben sie daran auch gelernt und vielleicht können sie, wenn es wieder so weit geht, auch ein bisschen mehr Kräfte sparen. Also ich bin sehr gespannt, wie weit die Saison geht für die Haie.
Ja, muss man sagen. Und natürlich auch, was so Zuschauerbase passiert, ne? Also, dass die Haie jetzt mehrmals in Folge europäische Rekorde geholt haben, ist jetzt auch nichts Neues. Aber jetzt haben sie das ja nochmal gesteigert. In der Eishockey News steht, da ist ja auch ein großer Artikel über die Haie drin. Und da steht, wenn die Haie es wirklich schaffen, die letzten Spiele auch noch alle auszuverkaufen, was ja jetzt nicht ganz unwahrscheinlich ist, dann hätten sie am Ende einen Schnitt von mehr als 18.000 Zuschauern pro Spiel. Und das wäre natürlich auch ein ewiger Rekord. Und ich finde, 18.000 ist dann nochmal eine andere Marke.
Ja. Also krass, wie stark die momentan spielen. Jetzt ist dann erstmal relativ bald Olympiapause und dann mal schauen, wie sie weiter durchziehen nach den Olympischen Spielen. Aber bei den Olympischen Spielen, da sind wir bei dem, den du schon angesprochen hast, ist Kai Wismann ja dabei und er hat jetzt auch wieder gespielt. Also Comeback, er trifft sogar bei seinem Comeback dann ein paar Sekunden im zweiten Drittel und er hat dieses eine Spiel jetzt gehabt, sein Comeback-Spiel und es gibt noch drei weitere Partien in der DEL für die Eisbären Berlin. Das heißt, Wismann bekommt vor den Olympischen Spielen Spielpraxis, sowohl bei den Eisbären und dann gibt es auch nochmal ein Testspiel von Deutschland. Insofern, ich würde sagen, gerade noch rechtzeitig, oder? Der ist Comeback.
Ja, würde ich auch sagen, zumal er jetzt nicht irgendwie als siebter Verteidiger für 5 Minuten eingesetzt wurde, nach dem Motto, gucken wir, ob es geht, sondern er hat ja direkt 18 noch was gespielt. Ne? Also er war jetzt nicht ganz der Kai Wismann, der auch gerne mal 20 und mehr Minuten spielt, aber er kam dem schon sehr, sehr nahe. Deswegen könnte ich mir vorstellen, der wird wahrscheinlich jetzt weiter immer steigen, was die Eiszeit angeht in den nächsten Tagen.
Dann haben wir eine Mannschaft, da habe ich mir vor diesem Wochenende gedacht,
ja, ging mir genauso.
Weil Nürnberg hat zuletzt so einen kleinen Durchhänger gehabt und auch nicht mehr das Eishockey gespielt. Ich habe da mit einem gewissen Sebastian Mühlen gesprochen, auch ein bisschen ausführlicher, dass sie davor gespielt haben. Und wir haben schon gedacht, okay, jetzt sind alle wieder da, die Stürmer, ja. Und
das war ja das Komische.
Genau, irgendwie über die Zeit so ein bisschen gerettet und mit Kontakt zu Top Ten oder sogar drin. Und dann kommen die Stürmer zurück und dann läuft es nicht besser. Aber, und dann habe ich mir noch gesagt, okay, und ihr nächstes Wochenende Mannheim auswärts und dann gegen München. Was machen sie? Sie schlagen Mannheim mit 4-2 auswärts und gewinnen gegen München 5-4. Völlig verrücktes Spiel. Nach 9 Sekunden macht Duff McForce das 1-0 für Nürnberg. Dann kommt München nach 1-4 Rückstand noch einmal zurück, gleicht aus und das 5-4 von Barrett dann 18 Sekunden vor dem Ende. Und das ist auch so ein Sieg, glaube ich, der kann dir nochmal so einen richtigen Push dann geben in der Saisonendphase jetzt aus Nürnberg.
Glaube ich auch, weil es eben 2 in Folge gegen Top-Teams war. Ich finde, als so Mannschaft aus dem Mittelfeld oder aus dem Keller, wenn du einmal ein Top-Team schlägst, ist natürlich trotzdem toll und bringt alle zusammen und so. Aber 2 in Folge, finde ich, hat nochmal eine ganz andere Qualität, weil dann ist das eben kein Aussetzer. Und wir müssen natürlich über Barrett reden. Ne? Also einer der besten Spieler dieser Liga und jetzt wieder mit einem 4-Punkte-Spiel, 1 Tor, 3 Vorlagen und war jetzt auch schon sein drittes 4-Punkte-Spiel in der Saison.
Ja, also mindestens 4 Punkte. Einmal hat er sogar 5 Assists gehabt, ne? Also genau, also drittes Spiel mit mindestens 4 Punkten und dann muss man das auch mal ins Verhältnis setzen zu den anderen Spielen. Gregor McLeod ist der einzige andere Spieler, der mehr als ein 4-Punkte-Spiel hat, nämlich 2 an der Zahl und Barrett hat jetzt eben schon nochmal 1 mehr, 3 und eben dieses eine mit 5 Punkten sogar, also 5 Assists gegeben hat. Also richtig starkes Wochenende auch von ihm und dann eben auch in der entscheidenden Situation, kurz vor Schluss gegen München auch da und macht das Tor.
Gehen wir mal rüber zu den Flops, da bleiben wir in Bayern, nämlich Straubing. Also ist ja eine Mannschaft, die zwischendurch richtig gut aussah, auch ganz oben war, aber zuletzt ging es schon deutlich nach unten. Jetzt sind es 4 Niederlagen in Folge und die müssen echt aufpassen, dass sie jetzt in der Phase nicht den Kontakt zu den Top 4 verlieren. Eigentlich ist der schon ein bisschen abgerissen und es ist ja auch nicht zwingend der Anspruch von Straubing unter die Top 4 zu kommen. Aber wenn du halt wieder weiter unten landest, ist schon wieder klar, dass du im Viertelfinale auf ein absolutes Top-Team triffst und ja, das könnte irgendwie wieder so eine typische Straubinger Saison werden, ne, wo dann der Viertelfinale Ende ist. Aber ne, jetzt locker bleiben, warten wir es ab. Aber ja, es entwickelt sich gerade jetzt nicht in die richtige Richtung.
Aktuell wäre es Ingolstadt, ne, im Viertelfinale dann. Und eben nicht mit Heimvorteil für die Straubing Tigers. Und das ist natürlich das eine, dass du natürlich, wenn, also du wirst wahrscheinlich auch nicht Dritter werden unbedingt, weil gut möglich, dass du dann gegen die Eisbären spielst, ne, wenn die noch in die Top 6 reinkommen. Insofern ist es dieses Jahr auch wieder so, eine Top-Mannschaft in der Tabelle oder eine von den ersten drei könnte die Eisbären dann ziehen im Viertelfinale. Aber trotzdem, Straubing Tigers jetzt zuletzt einfach auch mit zu schwacher Defensive vor allem. Ne? Also hast 19 Gegentore kassiert in diesen 4 Spielen, die du jetzt verloren hast. 17 davon im 5-gegen-5, also die Special Teams, war gar nicht so das Problem. Weder das Powerplay ist über 20% in diesen 4 Spielen und auch Unterzahl über 80%. Also ist ordentlich bis gut. Aber du hast jetzt 17 Gegentore im 5-gegen-5 in 4 Spielen, also über 4 Gegentore pro Spiel im 5-gegen-5.
Ja, und ich finde, du kannst natürlich gegen München verlieren, du kannst auch in Ingolstadt verlieren. Aber ob du dazu noch in Schwenningen und gerade jetzt zu Hause 1-4 gegen Augsburg verlieren sollst, das hat sich jetzt aber dahingestellt, ne?
Naja, aber da sind wir bei Augsburg wieder bei einer Mannschaft, für die es richtig gut gelaufen ist an diesem Wochenende. Diese 6:3 gegen Frankfurt am Freitag habe ich im Stadion gesehen. Also Frankfurt, kommen wir gleich noch dazu, defensiv, muss man wirklich so sagen, sorry, bodenlos, aber Augsburg nicht viel weniger bodenlos. Also da waren beide Mannschaften so offen. Ne? Aber Augsburg hat halt gleich immer die Buden dann wieder kassiert, als sie die geschossen haben, nach 11 Sekunden einmal nach 13 Sekunden. Also auch Augsburg defensiv nicht gut, aber sie machen halt die Tore vorne. 6:3 gegen Frankfurt, 4:1 in Straubing. Davor haben sie 4 in Serie verloren und jetzt sind es nur noch 3 Punkte Rückstand auf den Tabellenzehnten Schwenningen. Und es ist ganz klar zu sehen, dass die Augsburger Panther in die Top 10 kommen wollen, weil sie jetzt mit David Ferenc noch einen Offensivverteidiger verpflichtet haben. Der war ja 23/24 mal kurz in Ingolstadt, anschließend in Finnland gespielt, zuletzt KHL. Ich fand den damals echt so vom Skating her und von der Übersicht ganz gut. Vielleicht auch das, was Augsburg so ein bisschen jetzt noch gefehlt hat zuletzt. Thomas Schemisch soll das eigentlich verkörpern, hat das Offensiv jetzt in dieser Saison noch nicht so gezeigt wie in der vergangenen Saison, vor allem in der Schlussphase. Also da nochmal ein Spieler dazu und das ist ganz klarer Fingerzeig auch an die Fans. Hey, wir wollen da jetzt angreifen, nochmal in Richtung Top 10.
Ja, und man sieht es ja vor allem an so jemanden wie Alex Blank. Ne? Also ich habe schon mehrfach gesagt, dass der mir hier in Düsseldorf immer schon gut gefallen hat, dass der Riesenpotenzial hat und irgendwann sehe ich den zum Beispiel auch bei der Weltmeisterschaft. Und jetzt gerade ist der richtig stark. Am Wochenende 3 Tore, 1 Vorlage und man darf ja nicht vergessen, dass seine eigentliche Reihe gerade gar nicht da ist. Grenier ist gesperrt, Anthony Lewis ist verletzt, er hat am Wochenende mit Wohlgemut und Cremarosa gespielt, aber scheint ihm irgendwie überhaupt nichts auszumachen. Ne? In den letzten 7 Spielen 8 Tore gemacht.
Ja, noch einmal nicht getroffen in dem Zeitraum, mit 39 Punkten zweitbester deutscher Scorer nach Freddy Tiffels und es gibt auch nur 4 Spieler, die mehr Tore geschossen haben als Alexander Blank in dieser Saison und du hast Grenier und Lewis angesprochen, Alex Blank, kannst jetzt sagen, gut, der spielt mit Grenier und Lewis und der ab und zu staubt da halt mal so ein paar Dinger ab und der ist so Beifahrer, der ist überhaupt kein Beifahrer. Also der, nee,
find ich auch nicht.
Der gibt richtig Gas und hat das Steuer in der Hand und leitet Situationen ein und da geht er mal 1 gegen 1, 1 gegen 2, hat einen guten Schuss. Also richtig starke Saison von Alexander Blank.
Und er hat auch das Tempo, ne? Das hat er immer schon gehabt, ne? Also muss man echt sagen. Ne? Und natürlich, das war in Augsburg halt, das ist wieder beim Thema Zuschauerzahlen, 16 von 21 Spielen ausverkauft. Das ist wirklich der absolute Topwert der Liga und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass da zwischendurch mal wieder richtig bittere Phasen waren. Ja, der Saisonstart war gut, ne? Und generell auch letztes Jahr die Klasse dann knapp gehalten, eben mal nicht letzter geworden wie in den beiden Jahren zuvor. Dann viel passiert im Kader, da war die Laune natürlich gut, aber dann kam halt diese Phase, wo die ein Spiel nach dem anderen zu Hause verloren haben und trotzdem ist alles ausverkauft.
Ja, ein Spiel nach dem anderen, es waren unterm Strich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele, die sie verloren haben und da sehe ich 6.179, die waren alle ausverkauft, diese Heimspiele, die sie verloren haben. Alle waren ausverkauft und Auslastung top, 97,5%, Zuschauerschnitt von über 6.000 und das ist ja insgesamt auch ein Top, muss man sagen, jetzt in dieser Saison. Also der Zuschauerschnitt DEL-weit wieder richtig stark.
Ja, ich meine, und wir haben die letzten beiden Jahre schon darüber gesprochen, dass es alles steigt und steigt und steigt. Und dann hat Gernot Trippke ja vor der Saison gesagt, ja, es wird jetzt natürlich auch wieder runtergehen. Allein schon, weil Düsseldorf weg ist und Dresden natürlich die viel kleinere Halle hat. Aber bei vielen anderen Teams geht's trotzdem weiter nach oben. Also 8 Mannschaften haben ihren Schnitt nochmal gesteigert zur vergangenen. So, gut, da ist jetzt auch Dresden mit reingerechnet. Da kommt natürlich das Wintergame dann auch mit rein. Deswegen hat Dresden gerade irgendwie eine Auslastung von 120% und so. Das ist natürlich so gesehen Quatsch. Aber trotzdem geht es bei allen oder fast allen Mannschaften immer weiter und immer weiter nach oben. Ausnahme allerdings Frankfurt. Ich meine, natürlich, gerade am Anfang der Saison lief da so gut wie gar nichts zusammen. Das sorgt natürlich auch nicht dafür, dass die Leute dann großartig Bock haben, die keine Dauerkarte haben, dann Einzelticket zu kaufen, aber mit fast oder mehr als 1.500 weniger in einer ähnlich so großen Halle in dieser Riesenstadt, das haben sie sich bestimmt auch anders vorgestellt.
Schnitt gesamt in dieser DL-Saison 7.429. Es waren ja in der vergangenen Saison fast 7.800, also 7.781 war ein Rekord. Man muss aber auch sagen, die Düsseldorfer EG ist nicht mehr in der DL. Die hat ein größeres Stadion als Dresden. Und ja, auch das, groß, ne? Genau, und auch das Wintergame war ja in Frankfurt letztes Jahr und dieses Jahr in Dresden und auch da waren in Frankfurt mehr Zuschauer. Also das muss man auch irgendwie ein bisschen einpreisen, einrechnen und man muss sagen, jetzt kommt ja erst die Phase, wo es so richtig spannend wird, wo du sagst, okay, da kommen die Leute auch ins Stadion und wollen schauen, schafft es meine Mannschaft noch in die Top 10, schafft es in die Top 6, was ist Abstiegskampf, ist vielleicht heute dieses Jahr nicht so der Faktor, aber trotzdem, also jetzt fallen die Entscheidungen und die Stadien werden eher tendenziell eher voller.
Ja, übrigens interessant finde ich, dass letztens war das doch die Eishockey News, hat doch mal die Gesamtrangliste vom deutschen Eishockey rausgebracht. Und auf 5 ist Düsseldorf, auf 6 ist Krefeld. Also 2 DL2-Teams, ja klar, ne, auch aus nicht den kleinsten Städten, mit nicht den kleinsten Hallen und so, aber dass die da beide so oben sind, hätte man auch nicht unbedingt erwarten müssen. Und da sind wir auch gleich beim Thema DL2. Wir gucken nämlich mal auf Dresden und Frankfurt. Also, ne, natürlich ein bisschen ketzerisch, aber einer von beiden wird wahrscheinlich schon runtergehen, weil die verlieren einfach nur noch. Ja, Dresden hat mal einen Punkt geholt beim Wintergame und hätte sogar fast gewonnen. Aber insgesamt sind da schon wieder 5 Niederlagen in Folge. Frankfurt sogar 6. Und wie du ja auch gesagt hast, wie die defensiv spielen, die Frankfurter, das funktioniert einfach nicht. Weil sie ja auch nicht so einen Torwart haben, der die dann alles rettet. Also ja, Pantrowski hat auf jeden Fall schon echt gute Spiele gemacht dieses Jahr und hat da den einen oder anderen Punkt auch wirklich fast im Alleingang gerettet. Aber insgesamt ist mir das alles viel zu offen. Und ich finde das auch überraschend, weil von Tom Pogel war ich sowas eigentlich nicht gewöhnt.
Naja, aber es ist ja auch unter Pokel dann jetzt nicht wirklich besser geworden.
Nee,
ja.
Überhaupt
also es war jetzt mal eine Ausnahme dabei mit diesem 1-2 zuletzt gegen Ingolstadt im Shootout, aber sonst sind halt da 3x6 Gegentore und 1x5 Gegentore mit dabei. Und Dustin Tokarski hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt. Ehemaliger U20-Weltmeister im Tor von Frankfurt, ja. Aber bis jetzt hat er alle Spiele verloren und die Statistiken von Tokarski, es sind jetzt 5 Starts, alle Spiele verloren. 83,4% Fangquote, 5,48 Gegentore pro Spiel, 5,5 Gegentore pro Spiel. Und teilweise wird er natürlich alleine gelassen, aber teilweise denke ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch, wie der da agiert. Und auch, muss man wirklich sagen, auch auf der Torhüterposition hat dann Frankfurt in dieser Saison keine Lösung gefunden.
Absolut. Und Dresden, ja, das Gleiche. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Dresden runtergeht, ist ja noch deutlich höher. Dann gucken wir doch mal in die Liga, in die sie dann absteigen könnten, die Dresden, ne? Nämlich DL2. Und da müssen wir quasi das Gleiche erzählen wie sonst auch. Also in der ersten Liga erzählen wir die ganze Zeit über Köln, in der zweiten Liga erzählen wir die ganze Zeit über Krefeld. Nämlich schon wieder beides gewonnen. Und wie? 6-1 gegen Freiburg und dann auch 2-1 auswärts am Sonntag im Topspiel in Kassel. 8. Sieg in Folge, 9 Punkte Vorsprung jetzt, ne? Und in diesen 8 Spielen kommt es vor allem auf die Defensive an. Da haben sie nämlich nur 6-mal ein einziges Tor kassiert, insgesamt nur 10, haben aber selber 29 Tore gemacht. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal auf die Defensive, vor allem auf den Torwart Felix Bick. Der ist richtig gut drauf. Also er hat mir schon gegen Düsseldorf gefallen vorvergangenes Wochenende. Und jetzt am Wochenende wieder 96-7 gehalten und 95-2. Also der ist wirklich richtig stark drauf. Der ist auch einer der Gründe dafür, warum die Krefelder so weit oben stehen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich vor der Saison gedacht, ist Felix Bick ein Aufstiegstorwart? Ja, immer solide gewesen. Ich kenne ihn auch noch aus der DEL. Alles okay, aber für mich kein absoluter Topmann. Aktuell muss man sagen, er ist der, der den Krefeldern in den großen Spielen teilweise auch die Punkte rettet.
Jetzt haben sie halt da auch noch mit Danny Austenbirken nochmal richtig Know-how mit dabei, ne? Zusätzlich ja. Die Krefelder. Also das ist ja auch einfach so ein Mann dann zu haben, der dann vielleicht dem Goalie auch den Rücken stärkt und vielleicht nochmal ein paar Tipps geben kann und sagen kann, wie es geht. Das ist schon auch nicht so schlecht. Also sieht ganz clever aus bei Krefeld. Apropos Torwart, du DL2-Experte, was kannst du mir zu Alexander Pankratz erzählen? Den Namen lese ich ehrlich gesagt, muss auch sagen, ich bin nicht so tief drin in der DL2 zum ersten Mal.
Also ich habe den ehrlich gesagt, bis zum Wochenende habe ich den Namen auch noch nicht gehört und ich hatte auch gar nicht auf dem Schirm, was da genau passiert ist. Ich habe es eben in der Eishockey-News nachgelesen, also ne, die kauft ihr bitte alle wieder diese Woche. Eigentlich ist ja nämlich nur der 4. Torwart in Kassel, weil die anderen alle verletzt sind oder irgendwie nicht mehr berücksichtigt werden. Und der Mann ist erst 18 Jahre alt und musste am Wochenende rein und kam dann so einem Auswärtsspiel in Kaufbeuren ins Tor und kassierte nur ein einziges Tor in Unterzahl bei 5-5, gar keins kassiert. Ich würde sagen, das ist für einen 18-jährigen Mann schönes erstes 60-Minuten-Spiel. Er hat vor ein paar Jahren schon mal ein Spiel gemacht, aber da ist er eingewechselt worden. Jetzt halt sein erster Start und nur ein Gegentor kassieren auswärts, wenn Jubiläum gefeiert wird bei einem anderen Club. Das ist nicht ganz so schlecht. Man muss sagen, Sonntag gegen Krefeld war dann wieder Philipp Maurer am Tor, aber Kollege Pankratz, ja, ich glaube, das wird er sich noch einrahmen, das Spiel.
Dieses Jubiläum auf der anderen Seite, das war dann 80 Jahre Kaufbeuren, oder?
80 ja, Jahre. Riesennummer. Ich weiß nicht, ob ihr Video schon gesehen habt bei Social Media oder so. Ein großer Fanmarsch durch die Stadt mit Pyro und allem drum und dran. Dann eine Choreo im ganzen Stadion. Aber man muss sagen, sportlich ist und bleibt es eine Katastrophe. 1-6 gegen Kassel. Was mich übrigens dazu bringt, ist das Regel in der DL2? Ich bin noch nicht so lange dabei, dass man bei Jubiläumsspielen zu Hause 1-6 verlieren muss. Ist das so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sowas schon mal erlebt, so Anfang November.
Frag mal nach in Düsseldorf. Ja.
Ja, und nächste Woche ist ja Bad Nauheim dran. Da wird ja auch 80 Jahre gefeiert. Also wenn ihr wetten wollt, tippt mal 1-6. Das könnte ganz gut hinkommen.
Haben wir einen Trainer gewechselt, die Kaufbeurer. Leif Carlsson ist jetzt da und soll sie zum Klassenerhalt führen. Aber Ja, also 1-6 gegen Kassel. Gegen Kassel kannst du verlieren, aber es geht ja nicht um diese Spiele dann oder um dieses Spiel speziell, sondern es geht darum, wie Kaufbeuren die komplette Saison spielt und dass du halt auch das Problem haben könntest, mit einem Rückstand in eine Playdown-Serie zu gehen. Und ja, wenn es eh schon nicht läuft, wenn es eh schon nicht läuft und dann gehst du noch, musst du einen Rückstand aufholen, du musst noch mehr Spiele gewinnen, also nicht nur mehr Spiele gewinnen als der Gegner, sondern sogar 2 Spiele mehr gewinnen als der Gegner, ja. Das ist schon ein Problem. Kannst du
ja, und dann hast du auch halt dieses, ja, ist es Pech, weiß ich auch nicht, aber dann bist du am Sonntag ja ganz anders drauf, spielst in Regensburg, wo gerade alles läuft und du führst bis 5,6 Sekunden vor Schluss und verlierst das Spiel noch. Das darf dir halt auch nicht passieren. Generell mal, wenn wir über einen Flop reden in der DL2, also was die unteren vier der Tabelle da machen, ist jetzt auch nicht so richtig geil. Haben alle alles verloren am Wochenende, teils richtige Klatschen, wie gesagt, dieses 1-6. Nauheim würde ich ehrlich gesagt da rausnehmen, weil zumindest habe ich das Spiel am Sonntag gegen Düsseldorf gesehen. Erstens hat Nauheim da einen Punkt geholt und zweitens war ganz klar bessere Mannschaft. Düsseldorf war richtig schwach am Sonntag und trotzdem, naja, geht Nauheim da am Ende nur mit einem Punkt raus. Aber insgesamt werden die Abstände jetzt schon langsam so ein bisschen weiter. Zwischen Platz 10 und 11 sind es jetzt schon 5 Punkte. Klar, theoretisch in einem Wochenende aufholbar, aber es ist jetzt nicht mehr so ganz eng, dass du sagst, ja komm, irgendwie einen Punkt holen und du rutschst dann wieder oben rein. Ne? Und Kaufbeuren hat jetzt schon 21 Punkte Rückstand auf die Playoffs. Freiburg schon 11. Also eigentlich können die jetzt schon für die Playoffs planen.
Und auch Krimitschow war ein Flop an diesem Wochenende, auch keinen Punkt geholt, 4-6 gegen Bietigheim, 3-6 in Landshut, klar, zu viele Gegentore, 2x6 und jetzt 4 Niederlagen in Serie, muss aber sagen, dass da ein paar Spiele ausfallen, also da Krimitschow auch nicht mit der Top-Mannschaft auf dem Eis, dennoch sieht aktuell nicht so gut aus.
Ja, gucken wir noch mal auf was Positives, nämlich die Überzahl der Düsseldorfer EG.
Und ach nein, Moment, stopp.
Überzahl und
nein,
Düsseldorfer EG in einem Satz verwenden.
Wir sind ja auch, also allein schon, ist das ein Top jetzt? Also sagst du, die EG ist ein Top?
Ja, ja, klar. Ja, also die Überzahl.
Ist ja auch eine Premiere. Ist das eine Premiere in dieser Saison?
Nicht, dass die DEG nicht mal die gesamte DEG. Naja, ich glaube, einmal hatten wir es schon mal, als die irgendwann angefangen haben, doch mal ein Spiel zu gewinnen. Naja, auf jeden Fall waren die ja auch überzahlmäßig bisher nicht so die allergeilsten. Am Wochenende aber 100%. Die waren in Landshut 3-mal Überzahl, machen 3 Tore. Und in Bad Nauheim waren sie nur 1-mal Überzahl, machen 1 Tor. Haben sogar beide Spiele gewonnen. Jetzt sogar 6 Punkte Vorsprung vor Platz 11. Allerdings muss man sagen, bei den DEG-Spielen gab es auch einen richtigen Flop. Und das waren die Schieds- oder in dem Fall die Lions-Person. Am Freitag, weil so ein klares Abseitstor wie das von Yoshiro Hirano habe ich wirklich selten gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht falsch hingeguckt habe, weil es gab keine Kamera, die das so komplett aufgelöst hat, weil der Schwenk war so ein bisschen zu spät. Aber meiner Meinung nach geht der Mann selber schon mit seinem Körper in die offensive Zone, lässt den Puck aber draußen, hat den Schläger so ein bisschen nach hinten, spielt ihn dann quer über die blaue Linie, rennt weiter nach vorne und dann geht es der andere Spieler vorne mit rein. Also das waren 1-2 Meter abseits oder sowas. Und wie man das nicht sehen kann, finde ich völlig strange. Und ja, es war für Landshut leider auch somit das entscheidende Tor, weil es nur 8 Sekunden nach dem 3-4 fiel dann direkt das 3-5. Und das war ja dann, wie gesagt, mehr oder weniger die Vorentscheidung. Und selbst Harry Lange, der DEG-Trainer, hat ja nachher in der Pressekonferenz gesagt, das war ein ganz klares Abseitstor. Da hat man einfach Riesenglück. Und also ich finde es wirklich komisch, weil ich bin keiner, der den Linienrichtern bei diesem schnellen Spiel einen Vorwurf macht, wenn wir irgendwie Frame by Frame da einen Millimeter sehen. Aber wenn einer 1,5-2 Meter ins Abseits rennt, weiß ich nicht, wie man das nicht sehen kann.
Wir sprechen ja sehr, sehr viel über Statistiken, über Tore und über Punkte in den Tops und Flops, weil wir natürlich schauen wollen, was ist am Wochenende passiert, wer hat gut gespielt, wer nicht so gut gespielt. Aber ein absolutes Top an diesem Wochenende sind auch die Eisbären Regensburg mit ihrem Fuck-Cancer-Tag. Ja. Und die geilste Geschichte da ist, dass sie ja den 11-jährigen Paul mit einem Eintages-Profi-Vertrag ausgestattet haben. Ja. Der Junge hat eine schwere Krebsdiagnose bekommen. Er hat schon die ersten Schritte gemacht und bekämpft diese Krankheit wirklich tapfer, aber er ist noch nicht raus aus dem Groben. Und dann kommt er damit aufs Eis und wird natürlich gefeiert von den Fans. Und das war wirklich eine richtig gute Aktion.
Ja, absolut großartig. Auch sportlich Regensburg, muss man sagen. Beide Spiele gewonnen. Also, wie gesagt, gegen Kaufbeuren ein bisschen glücklich mit dem späten Ausgleich. Aber vorher 3-2 in Weiden auch gewonnen. War jetzt trotzdem kein überragendes Wochenende, wenn man sieht, was so sonst so in Regensburg geht. Aber insgesamt 5 Siege in Folge mit 20-8 Toren. Die können sich absolut sehen lassen. Und Mann des Wochenendes natürlich David Morley. 4 Tore und eine Vorlage. Allerdings, es gibt wahrscheinlich auch einen Abgang. Und der dürfte echt wehtun, ne?
Ja, denn Jonas Neffin geht laut der Eishockey News nach Berlin, also ihr Top-Torwart. Das heißt, den müssten sie dann kompensieren in der nächsten Saison. Erstmal schauen, wie sie da einen bekommen, der ähnlich stark hält.
Ja, wir haben noch einen Flop aus der zweiten Liga, nämlich die Ticketpreise in Weiden, wobei ich es eher als Top ansehen, wie die Fans reagiert haben. Also, ne, ihr wisst ja, in Weiden finanziell nicht alles so einfach in den letzten Jahren. Ne, gab es ja auch mal so Insolvenzgerüchte, oder das heißt Gerüchte, also es war echt schwierig. Und jetzt haben sie sich überlegt, ja, wir hauen mal richtig die Ticketpreise drauf. 31% mehr für Stehplätze, 26% mehr für Sitzplätze, was ich irgendwie extrem strange finde, dass man die Stehplätze mehr erhöht. Klar, die Sitzplätze werden von vornherein teurer sein, aber ich finde, hau da noch eher was drauf. Und ja, jetzt haben die Fans am Wochenende dagegen groß protestiert mit Spruchbändern und allem und natürlich auch Social Media Outrage und ich kann es auch total verstehen. Also natürlich, ne, Eishockey defizitär an vielen Standorten, irgendwie muss es kompensiert werden, aber es müssen das die Fans tun, die ja eh schon teure Tickets kaufen und sehr oft dahin kommen. Weiß ich nicht. Also finde ich gut, dass die Fans sagen, nee, das geben wir jetzt nicht so alles mit, sondern wir protestieren mal dagegen.
Kaum sind's gut 25 Minuten vorbei, sind wir auch schon durch mit der DEL und mit der DL2. Aber wie gesagt, es ist halt auch wirklich sehr, sehr viel passiert an diesem Wochenende. Und dieser Podcast, ja, Tops und Flops des Eishockey-Wochenende, erhebt nie Anspruch auf Vollständigkeit. Also da waren ja noch ein paar Sachen dabei, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen
haben. Da kann ich noch einen schönen Satz sagen. Früher, als ich in diversen Tageszeitungsredaktionen noch richtig drin saß, dann war immer der Satz, wir sind kein Generalanzeiger.
Ne? So sieht's aus. Dann sind wir beim nächsten absoluten Top. Denn die U18-Frauen, die Deutschen, sind zurück in der Top-Division, sind nämlich aufgestiegen. Wir haben nach dem 1-2er Verlängerung gegen Frankreich zum Aufdeutschen gedacht, okay, das wird nichts in diesem Jahr. Und dann 4 Siege, 2-1 Dänemark, 5-1 Italien, 2-1 gegen Japan, die bis dahin alles gewonnen hatten und eigentlich der Top-Favorit für mich jetzt waren auf den Aufstieg. Und dann nochmal 2-0 gegen Norwegen. Torhüterin Tara Bach über das gesamte Turnier mit einer Fangquote von 94,8%. Das ist auch wieder top für alle Torhüterinnen, die halt auch regelmäßig gespielt haben bei diesem Turnier. Und klar gehen da Alexandra Beuke und Charlene Poindl, die auch schon gespielt haben, für die A-Nationalmannschaft gehen voran. Aber jetzt zum Beispiel gegen Japan hat eine andere den Siegtreffer gemacht. Also siehst du auch ein bisschen Breite auf dem Feld.
Ja, das war Kapitänin Teresa Silinski. Also muss sagen, auch die Defensive, ne? Also in den letzten 4 Spielen da nur 3 Tore zu kassieren und unter anderem gegen Japan, was ja vorher, wie war das? 5-1 oder was? Gegen Frankreich gewonnen hat, ja, oder sowas. Also das ist ja auch eine Mannschaft, die gewohnt ist, Tore zu schießen. Und wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, auch eine Mannschaft, die vergangenes Jahr noch AWM gespielt hat. Also die dann zu schlagen, wirklich stark, hätte ich auch nicht erwartet. Jetzt muss man natürlich gucken, wie es dann nächstes Jahr bei der AWM läuft. Weil da sind natürlich, da tanzen so 2 Teams übers Eis, da könnte es bitter werden, ne?
Ja, ich glaube, man muss sich eher an den Ungarinnen dann nächstes Jahr orientieren als an der USA und an Kanada, denn die haben da wirklich alles zerschossen bei der AWM. USA wieder die Nase vorne, wie wir das zuletzt auch bei der A-Nationalmannschaft gesehen haben, bei der Weltmeisterschaft, aber auch bei der Rivalry Series und jetzt auch bei der U18. 2-0-Sieg im Finale gegen Kanada, also nicht mal ein Gegentor kassiert. Und absolute MVP bei diesem Turnier ist Jane Daly. Auch die habt ihr schon gelesen in unserem Best of Seven. Wir haben ja drüber geschrieben und gesprochen, dass Nela Lopushanova jetzt Kendall Coyne Schofield bei U18-Weltmeisterschaften als Rekordscorerin eingeholt hat. Und ja, ich sag mal so, Jane Daly ist 16, die hat noch 2 Turniere, oder die wird 17, ein Turnier hat sie noch, aber die hat jetzt in diesem Turnier 12 Tore geschossen, das ist absoluter Turnierrekord bei U18-Weltmeisterschaften, dazu 5 Assists, also Jane Daly MVP bei diesem Turnier.
Wobei man natürlich auch sagen muss, so schön das ist für die Nordamerikanerin, dass sie da so gute Spielerinnen haben und so stark spielen, die Dominanz ist für mich eher ein Flop. Also wenn wir allein die Halbfinalergebnisse anschauen, die USA gewinnen 9-1 gegen Schweden, Kanada 8-1 gegen Tschechien. Also die Abstände sind ja so riesig groß. Wenn wir das bei den Frauen schon so sehen und sagen, das Finale bei Olympia wird definitiv Kanada und USA sein, das ist auf U18-Level. Also das sind ja Welten, wirklich ein Halbfinale, 9-1 gewinnen gegen eine absolute Eishockey-Nation oder 8-1, das ist absoluter Wahnsinn. Tschechien allerdings hat dann das Spiel um Platz 3 gewonnen, hat also Bronze gewonnen, 4-3 Sieg gegen Schweden, Glückwunsch dazu. Aber trotzdem, ja, es ist schon bitter. Und wir müssen auch darüber reden, dass Finnland nicht ganz so gut ist. Also wir machen das ja immer so für die Best of Seven, dass wir dann vorher noch schnell so über ein paar internationale Seiten fliegen von finnischen, tschechischen, schwedischen, Schweizer Medien, Eishockey-Portalen, was auch immer. Und in Finnland, bei dem Portal, wo ich da immer was reingucke, da war aber schon ein Outrage, ne? Das war so dem Motto, es kann doch nicht wahr sein, wie schlecht sind die denn, Riesenkrise und so. Und vielleicht hat mein Übersetzungsprogramm das nicht ganz richtig hinbekommen, aber da stand irgendwann, das sei der allererste Abstieg von einer finnischen Mannschaft.
Ja, genau.
Auf der AWM.
Genau, so habe ich das auch gelesen. 5-7 gegen Ungarn. Und ich weiß nicht, ob sie das nur auf die Frauen bezogen haben mit dem Abstieg.
Ja,
aber
eben,
das genau. Aber, genau also bei, aber es ist auf jeden Fall nicht nur U18, sondern es ist insgesamt entweder Frauen oder sogar die Männer noch mit dazugenommen. Ich meine, die Männer spielen ja auch einfach in der Top-Division und sind da weit entfernt von dem Abstieg. Also ihr könnt mir schon vorstellen, ja, dass es tatsächlich der allererste Abstieg überhaupt war. Ja, genau, die sind runter.
Also für ein finnisches U-Team, ne? Zum allerersten Mal. Ne?
Genau. Und da würde ich jetzt schon auch mehr denken, von den Namen her, ja, Ungarn als Finnland in der U18, die musst du schon schlagen, ja, und dann verlierst du da 5-7 und bist eben jetzt in der Division 1A und umso besser dann wahrscheinlich auch für Deutschland, dass sie diese Jahr den Aufstieg geschafft haben, weil sonst würden sie sich nächstes Jahr mit Finnland rumschlagen, die natürlich dann nächste Saison da ganz klarer Favorit sind in der B-Weltmeisterschaft.
Ja, apropos Frauen, wir haben noch einen Top aus der PWHL. Wir hatten euch ja letztens schon erzählt, dass Nina Jupp-Thmiss ihr erstes Spiel gemacht hat nach ihrer langen Verletzung. Jetzt hat sie auch den ersten Punkt gemacht und das auch noch Vorlage auf Sarah Nurse, die ja auch wieder fit ist, die auch lang verletzt war und für die das natürlich auch was ganz Besonderes war, dann ein Tor zu schießen. Und ja, dieses Tor vorzubereiten, gibt Nina Jupp-Thmiss vielleicht für Olympia nochmal einen richtigen Schub.
Kai Wissmann und Nina Jupp-Thmiss, zwei wichtige rechtschießende VerteidigerInnen für Deutschland, kommen zurück und sind auch erfolgreich dann in ihrem ersten Monat nach Comeback, nach Verletzungspause.
Das hast du sehr schön gesagt. So, rüber NHL, da reden wir jetzt mal über den Kollegen Stützler. Hast du die Bude gesehen, die der gemacht hat gegen Montreal?
Between the Legs, so mache ich das aktuell im Eisplatz bei uns auch immer. Ich versuche es zumindest.
Natürlich.
Ist manchmal ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen. Ne?
Ja, klar. Na klar. Also, na egal, da sage ich jetzt nichts zu. Also, Herr Stützler kriegt den Puck quasi in der linken Ecke, zieht vors Tor und haut den durch seine eigenen Beine in den Winkel. Trotzdem, Ottawa verliert 5-6, aber Stützler, durchhing ist ein bisschen viel, aber es lief zuletzt nicht ganz mehr so wie zu Anfang der Saison, aber immerhin steht er jetzt auch bei 21 Toren, 28 Vorlagen, kann sich sehen lassen. Und das Lustige war, dass dann einen Tag später, also am Sonntag, hat ja Ottawa gegen Detroit gespielt und dann kriegt Ottawa ein Tor durch die eigenen Beine von Detroit. Also, naja, dafür hat der Stütze sich bestimmt doppelt drüber aufgeregt.
Rüber zur nächsten Mannschaft mit den deutschen Spielern muss man sagen, dass Leon Dreisaitl nicht gespielt hat, zuletzt aus privaten Gründen nach Deutschland geflogen, familiäre Gründe. Die Edmonton Oilers haben auch ohne ihn gewonnen, allerdings haben sie es dann auch über die Defensive geregelt. Ihr wisst ja, Edmonton traditionell sehr, sehr gute Torhüter, in dem Fall waren es einfach zwei Shutouts mal wieder. Tristan Jarry beim 6-0 in Vancouver, natürlich nicht der stärkste Gegner, ja, und Connor Ingram dann beim 5-0 gegen St. Louis, also 2-0 und vor allem in diesen beiden Spielen noch 11 Tore geschossen. Zach Hyman und Podkolski insgesamt 5 Tore am Wochenende und für Ryan Nugent-Hopkins war es ein besonderes Spiel am Sonntag, nämlich sein 1000. in der NHL. Und was macht er? Er schießt das 1-0.
So gehört es sich. Dann weiter nach Boston. Da haben wir ja auch schon die Tage mal ein bisschen über Marco Sturm erzählt. Aber es geht einfach so weiter. 6. Sieg in Folge war ein 5-2, glaube ich, in Chicago. Und vor allen Dingen defensiv stark. Ne? In diesen 6 Spielen, die sie jetzt in Folge gewonnen haben, haben sie insgesamt nur 7 Tore kassiert. Also genauso viele wie vorher bei dem 4-7 in Seattle, wo was Sturm ja so ein bisschen als den Knackpunkt bezeichnet hat, dass man danach irgendwie was umgestellt hat.
Dann müssen wir natürlich nach Vegas schauen. Also einmal haben sie gespielt am Wochenende.
Ja, jetzt schon wieder.
7-2 gegen Nashville, das war der 7. Sieg in Folge. Offensive immer richtig stark, 5-6 oder eben jetzt 7 Spiele. Und sie haben nochmal nachgelegt. Und wie Rasmus Andersson, das war ja klar, dass der getradet wird. Ne, der hat sich, glaube ich, vor ein paar Spielen schon verabschiedet von seiner Mannschaft auf dem Eis. Und er ist jetzt nach Vegas gewechselt für Zach Whitecloud, Abram Wiebe und einen First-Round-Pick 2027 und einen weiteren Second-Round-Pick im Draft 2028. Und dieser Rasmus Andersson war ja Kapitän von Schweden bei der letzten Weltmeisterschaft, ist auch für Olympia nominiert. Ich finde, wenn wir über die schwedischen Verteidiger sprechen, dann sprechen wir über natürlich Hedman, über Dahlin, natürlich über Erik Karlsson, aber das ist auch ein richtig, richtig starker.
Ja, bestimmt, über den redet man selten, weil man den halt selten in den Playoffs sieht, ne? Ja. Weil halt Calgary letztes Jahr nicht so viel war, aber der hat auch schon 30 Punkte gemacht, hat die meiste Eiszeit. Und ja, gut, Mackenzie Weegar ist vielleicht noch einen Schritt vorne, aber er war mindestens mal der zweitbeste Abwehrspieler der Flames, ne? Und es ist wieder so ein typischer Vegas-Move, dass man dann so einen Mann holt, der dir mindestens mal für die Tiefe weiterhilft, wenn nicht sogar in der Spitze. Und das könnte sich wieder auszahlen. Allerdings, wenn Vegas den Cup holt, lohnt sich das nochmal besonders für Calgary, weil dann gibt es für 28 auch noch einen First-Round-Pick. Und die Frage ist natürlich, was macht Vegas? Der Vertrag läuft nämlich aus von Andersson. Also sagt man sich, okay, den haben wir jetzt mal nur so als klassischen Rental quasi geholt für die nächsten Playoffs? Oder ist das einer, der dann auch wieder jetzt so einen dicken Vertrag unterschreibt und dann jahrelang da bleibt? Warten wir es mal ab.
Nicht so cool aus deutscher Sicht, wenn wir auf Olympia schauen, ist die Geschichte, die wir euch jetzt erzählen, nämlich dass Nick Ehlers in seiner Reihe aktuell massiv abgeht an der Seite von Aho und Svechnikov. Und Ehlers spielt ja bei Olympia für Dänemark, Auftaktgegner von Deutschland. 4 Tore und 4 Vorlagen dieser Reihe bei 9:1 gegen, ja okay, der Gegner war nur der amtierende Stanley Cup-Sieger.
Ja, die waren mental noch beim Donald im Oval Office, weißt du, dann hatten sie nicht so viel Zeit, sich auf Eishockey zu konzentrieren, weil das andere so overwhelming war, gerade für einen Kitschak.
Dann haben sie nochmal 4-1 gegen New Jersey gewonnen, die Hurricanes. Da war die Reihe wieder getrennt, aber Svechnikov hat einen Hattrick gemacht und insgesamt Svechnikov und Ehlers am Wochenende zusammen 7 Tore, 3 Vorlagen und die Carolina Hurricanes wieder ein Kandidat im Osten, zumindest jetzt in der Regular Season, da ja, sehr weit oben abzuschließen. Zweiter sind sie momentan im Osten, wir wissen es ja, die letzten Jahre immer auch in den Playoffs weit gekommen, aber halt nie den letzten, beziehungsweise auch nicht den vorletzten Schritt gemacht.
Ja, aber dann sind wir im ersten Flop, nämlich die Top-Teams im Westen. Was war denn da los am Wochenende? Colorado verliert beide Spiele, hatten ja letztens schon mal 2 Mal in Folge verloren. Dallas sogar 3 Niederlagen in Folge. Ich meine, die Gründe sind unterschiedlich. Colorado kassiert einfach auf einmal viel zu viele Gegentore. Dallas trifft wiederum kaum das Tor noch. Ist ein bisschen komisch, aber müssen sich jetzt mal so ein bisschen umdrehen, denn Minnesota, Vegas und Edmonton kommen echt von hinten näher. Trotzdem würde ich sagen, ist das eher ein Kampf um Platz 2. Colorado dürfte wahrscheinlich oben bleiben, weil die haben ja auch teilweise noch wirklich deutlich Spiele weniger. Egal, zu manchen Teams sogar bis zu 4 weniger absolviert. Also ich glaube jetzt nicht, dass Colorado komplett abstürzt. Das ist schon aktuell die beste Mannschaft der Liga und wird wahrscheinlich auch als erster abschließen. Aber dahinter ist alles komplett offen und dann in Playoffs ja sowieso.
Ja, und Colorado hat ja auch den Vorteil, dass sich die besten Spieler dann in der Olympiapause ausruhen ja, können, absolut, weil sie nicht antreten. Ja, genau.
Ach, da habe ich mir die Tage eine Übersicht gesehen. Ich habe bei Hockey Writers, jedes NHL-Team hat mindestens einen Olympiafahrer. Ne? Und wer hat die meisten? Ach scheiße, jetzt habe ich es nicht immer am Schirm, ich glaube. Warte mal, du musst mal kurz ein bisschen überbrücken und ich suche das nochmal raus.
Ja, da muss ich ja echt überlegen, wer hat die meisten Olympiafahrer? Wir müssen natürlich einen Kader haben, der auch gemischt ist. Ich würde sagen, es ist, Dallas hat ein paar Finnen mit dabei, aber sonst Kanadier und US-Amerikaner nicht so viele. Boah, ist das jetzt ein Quiz und ich und die Leute hören uns hier beim Überlegen zu? Ich weiß es nicht.
Ja, genau so machen wir das. Ja, so, ich habe den Artikel wieder gefunden, recht schnell. Und ich meine, Nummer 1 ist Tampa Bay.
Ah, okay, ja. Obwohl die Russen nicht mitfahren. Ja, ne?
Genau, Tampa Bay hat nämlich 10.
10?
10 Olympiafahrer. Dänemark, Slowakei, Kanada, USA, Lettland, Kanada, Schweden, Schweiz, Kanada.
Okay, krass.
Das sind die ganzen Spieler. Und ja, auch St. Louis hat 5. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ottawa 5. New Jersey, gut, das sind die ganzen Schweizer, ne? Die haben 8. Florida auch 8. Und Edmonton hat nur 2. McDavid und 3 seit. Ja. Das ist ja wie so verrückt, ne? Ja. Und einzige Team mit nur einem, oder zumindest, nee, Quatsch, Calgary hat 1. Also, hatten wir vorher 2, jetzt natürlich nicht. Nur 1. Ja, und die Blackhawks haben nur 1. Ja. Kann man mal sehen. Tampa mit 10. Verrückt. So, was haben wir denn noch als Flops? Ja, Vancouver müssen wir natürlich wieder sagen, ne? 10 Niederlagen in Folge jetzt, wieder alles verloren, 46 Gegentore in diesen 10 Spielen, 7 Punkte Rückstand auf den vorletzten allein, schon 14 auf dem Playoff-Platz, das heißt, die Saison ist eigentlich vorbei. Und dieses 0-6 in Edmonton, oder gegen Edmonton, das war jetzt auch kein Highlight für Elias Pettersson. Stand bei 4 Gegentoren auf dem Eis und bei 8:20 Schüssen, also das ist eigentlich nicht das, was du von deinem vermeintlichen Topspieler erwartest, ne?
Ein weiterer Flop noch aus der NHL, die Philadelphia Flyers. Am Wochenende 3-6 gegen Pittsburgh und 3-6 gegen die Rangers. 6 Niederlagen in Folge jetzt für Philadelphia. Und man muss trotzdem sagen, sie sind nur 4 Punkte von den Playoffs weg. Also im Osten ist ja alles möglich. Auch wenn du mal einen Monat nicht gewinnst, bist du immer noch im Rennen, so ungefähr. Übertrieben gesagt natürlich. Und Samuel Ersson im Tor bei Philadelphia. Jetzt richtig schwach in den letzten Partien. 3 der letzten 4 Spiele. Unter 80% Fangquote.
Ja, generell die Torhüter in Philadelphia gefallen mir nicht. Das ist irgendwie ein großes Problem damit. Wir haben noch so ein paar Sachen. Stimmt, die haben doch aus der Oberliga ganz vergessen. Da gab es so absolute Topspiele in der Oberliga Nord. Hannover Scorpions gegen die Tilburg Trappers. 5-0. Und dadurch hat Hannover jetzt 3 Punkte Vorsprung. Also vorher waren sie punktgleich. Und 10 der letzten 11 gewonnen. Und Leon Hümer, ne, hier, mein Düsseldorfer Junge, war ja ein Tor, 41 Paraden. Shutout im Topspiel. Naja, ich glaube, den werden wir langfristig auch mal wieder in Düsseldorf sehen, den Jungen.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was reden die da immer vom Best of Seven und so, ja, dann seid ihr wahrscheinlich noch nicht bei Steady dabei. Ihr kriegt ja trotzdem diese Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes immer am Montag. Aber wenn ihr bei steady.de/bisselhockey eine Mitgliedschaft abschließt, gibt es 30 Tage kostenlos zum Testen und dann nur 3 € im Monat. Dann bekommt ihr eben jeden Tag in der Woche, Dienstag bis Freitag, 10 Minuten Eishockey zur Mittagspause. Und ihr bekommt eben diesen Artikel, die Best of Seven, wo wir auf die Eishockey-Woche zurückschauen mit einem großen Thema der Woche, mit mehreren kleineren Themen, mit unseren 3 Stars der Woche, mit einem Spiel der Woche, mit einem kleinen Quiz. Alles mit dabei in den Best of Seven. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wenn ihr nicht dabei seid, geht auf steady.de/bisselhockey und dann hören wir uns morgen schon wieder in den 10 Minuten Eishockey. Danke an Bert Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer.